einiges aus, auch aus neuer Zeit. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich hoffe, das haben wir inzwischen so verinnerlicht, dass das nicht nur für die Apostel damals gilt, sondern für uns. Für wen sonst? Für uns, die wir Jesus kennen. Gebe natürlich zu, es gelingt nicht immer so, wie ich mir das wünsche, wie ich mir das vorstelle. Da habe ich auch vergangene Woche wieder was erlebt, was war noch nicht so, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Aber schauen wir zuerst mal hinein ins Wort Gottes. Heute, wir haben ja schon viel vom Gebet gesungen, einiges gehört und deshalb, das ist mir so aufgefallen, Küstengebete. Ja, jetzt wohnen wir nicht an der Küste, aber damals, manchmal ist das so, Gott wirkt ja wo, wie und wann er will und manchmal ist es, dass er sich irgendwie so einen Bereich aussucht, wo er sagt, da machen wir jetzt mal, was die anderen gerade nicht haben. Ja, das, wenn man die Kirchengeschichte so studiert, dann taucht das wirklich immer wieder auf. Das Gott Regionen ganz besonders segnet. Und dann hört das irgendwann wieder auf. Und hier ist die Küste, damals die Mittelmeerküste, die ist hier jetzt gerade im Fokus. Und es sind natürlich nicht nur die Gebete, sondern Gott hört und Gott handelt. Und das ist natürlich, ich liebe das, wenn Gott hört und wenn Gott handelt und wenn man das wahrnehmen kann, etwas da hiervon auf der Erde mitbekommt. Das ist sehr schön. Und Apostelgeschichte 10, da sind wir ja inzwischen schon angekommen, also noch nicht ganz in der Mitte, aber doch schon ein ganzes Stück vorangekommen. Und wir haben heute eine Menge schöne Verse vor uns und noch einiges drüber hinaus. In Caesarea lebte damals ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war ein Hauptmann der sogenannten italienischen Kohorte. Ein bisschen nachgeschaut, in so einer Kohorte, das waren keine genau festgelegte Anzahl, also waren bis zu 10 Hauptmännern und er war einer davon. Also Caesarea, hier schon mal die Karte, Caesarea liegt am Meer. Es hieß auch so, Caesarea am Meer, es gab auch Caesarea Philippi, nämlich wie das so ist, wenn man sehr mächtige Herrscher hat, das gibt es auch in heutiger Zeit, dann nennt man Städte nach denen. Deshalb gab es Leningrad, heute wieder St. Petersburg, wobei das auch nach Peter dem Großen benannt, dann wurde es umbenannt nach Lenin, dann wieder zurückbenannt nach Peter dem Großen, Stalingrad, also es gab das schon immer und so gab es zur Zeit des Cäsars, gab es auch verschiedene, eben Caesarea. Und hier Caesarea am Meer und da war diese ganze Garnison, die Kohorte oder eine ganze Garnison von römischen Soldaten, hauptsächlich ein römisches Gebiet auf dem Land, was Israel gehört. Und dann südlich sehen wir schon, ich blende das nachher nicht mehr ein, Joppe. Da wird später auch noch gebetet. Also in Caesarea war ein römischer Offizier, Cornelius. Und jetzt etwas Besonderes, das haben wir bisher noch nicht von so vielen römischen Offizieren gelesen, wobei bei Jesus gab es auch schon einen römischen Hauptmann, der Glauben hatte. Es war nicht der Erste, es war nicht der, wo das an allen anderen vorbeigegangen ist, sondern manche haben schon was mitbekommen von Jesus. Und hier, dieser Cornelius war ein frommer Mann mit seiner ganzen Hausgemeinschaft. Der ist nicht für sich allein geblieben, sondern er war ja Hausvorstand, er war der Führer dieser Sippe und die verehrten Gott. Er tat viel für notleidende Juden und betete jederzeit. Spannend. Er betete jederzeit. Also natürlich nicht 24/7 alleine, aber wenn man es gut einteilt, vielleicht mit seiner Hausgemeinschaft. Doch recht viel. Es war auf jeden Fall so, dass es hier deutlich erwähnt wurde. Dort in Caesarea gab es einen betenden Hauptmann. Wie viel der von Jesus, vom Evangelium wusste, Wissen wir nicht. Aber ich meine, er lebte in Israel, Jerusalem war nicht so schrecklich weit, Galiläa war noch näher. Ja, der hat einiges mitbekommen, was da passiert ist. Und er hat Kontakt zu Gott gesucht und er hat regelmäßig gebetet. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision oder eine Erscheinung. Er geriet in Verzückung. Wie auch immer man das übersetzt, dieses spannende Wort, ja, hier steht Vision, eine übernatürliche Erscheinung. Eines Tages. Er betete alle Zeit und an einem Tag passiert das. Eben, nicht alle Gebete sind gleich. Und nicht immer reagiert Gott gleich. Aber hier reagiert er besonders. Er sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach. Cornelius. Erschrocken, und das ist ja immer im Neuen Testament, ist euch sicher schon aufgefallen, nahezu immer, wenn ein Engel beim Gebet kommt, Zacharias zum Beispiel macht seinen Tempelgottesdienst als Priester und plötzlich steht ein Engel da und er erschreckt. Und der Cornelius auch. Und ich wette, fast allen von uns würde es genauso gehen, wenn heute beim Mittagsgebet wupp, ein Engel da ist. Ja? Und euch mit Namen anspricht. Cornelius. Erschrocken starrt er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört. Und das ist eine grundsätzliche Aussage. Gott hört alle Gebete. Aber es ist hier nochmal ganz eine persönliche Aussage. Der Engel sagt ihm, Gott hat deine Gebete gehört. Und er hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Das sagt ihm der Engel. Gott sieht unsere Gebete, er hört unsere Gebete und er sieht, was wir tun und lassen. Alles sieht er. Er sieht in unser Herz. Und wir dürfen durch Gnade in seiner Gegenwart aushalten. Weil er nicht da hineinschaut, um irgendeinen Fehler zu finden, die sieht er auch. Aber das ist nicht sein Ziel, sondern sein Ziel ist eben die Begegnung mit uns. So wie hier bei Cornelius. Und der Engel hört da nicht auf, er sagt nicht nur, Gott hat das gesehen und ist alles ganz nett, sondern er sieht auch, Gott hat gesehen, was dem Cornelius noch fehlt. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt, interessant, Simon und Simon in einem Haus, ja, und dessen Haus direkt am Meer liegt, Küste, ja. Gleich nachdem der Engel wieder gegangen war, rief er zwei seiner Hausdiener und einen gläubigen Soldaten aus seinem Gefolge. Er berichtete ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Also, kurz Zusammenfassung. Cornelius betet in Caesarea. Gott hört ihn. Ein Engel gibt Anweisungen und Cornelius gehorcht. Im Prinzip sehr einfach zusammengefasst. Ja, ziemlich ideal. Ja, keine zweiter Anlauf, wie bei Jona oder so, ja, auch an der Küste, andere Situation, sondern hier ging das ganz sauber, gut und geistlich durch. Am nächsten Tag um die Mittagszeit. Ein Tag später, anderer Ort. Die Männer näherten sich bereits der Stadt. Die sind also gut unterwegs gewesen, weil, was haben wir vorher gesehen, 45 Kilometer. Üblicherweise wurde zu der Zeit so 30 Kilometer am Tag gerechnet. Aber die Sache hier war dringend und der Hauptmann hatte gesagt, kommt Leute, sofort auf den Weg, gehen wir. Also voranmachen. Und die haben vorangemacht, die waren um die Mittagszeit schon, also sie sind noch gleichen Tag losgegangen und haben irgendwo übernachtet. Mittagszeit sind sie schon in der Nähe von Joppe. Petrus steigt zum Beten, auch er will beten, auch er will Gemeinschaft mit Gott auf die Dachterrasse. Und ja, da ist bessere Luft und direkt der Himmel offen über ihm. Kurz darauf bekam er Hunger. Das ist fatal, wenn man beim Beten Hunger bekommt. Weiß nicht, das ist, ja. Zum Glück musste er nicht selber kochen, sondern konnte weiter beten und jemand anders hat das Essen für ihn vorbereitet. Und auch er hatte eine Vision, geriet in eine Verzückung. Ja, aber ganz anders, kein Engel. Petrus sah keinen Engel. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes leinenes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an 4 Zipfeln gehalten, heruntergelassen und natürlich, jeder Mensch, der noch einen Hauch Neugierde in sich hat, schaut hinein in das Tuch. Und was sieht er? Tiere, alle möglichen Tiere, Würmer, Eidechsen, ja, ich weiß nicht, vielleicht Schweine, ja, natürlich, so richtig, noch nicht geschlachtet, ja, alles noch frisch. Und Kamele vielleicht, ja, weiß nicht, da steht alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Adler, Krähen und was fliegt sonst, Störche, alles in dem Tuch, alles wimmelt da herum. Ja. Und Petrus wird sich gedacht, was soll das? Und dann hört er eine Stimme, schlachte und iss. Wah, das ist ja, na, sicher nicht. Ja. Und das sagt er auch. Auf keinen Fall, Herr. Ich habe es da und dort schon erwähnt, das ist ja einer der widersinnigsten Sätze der Bibel. Ja. Petrus hatte längst beschlossen, Jesus nachzufolgen. Und wenn der Herr etwas sagt, dann sagt man, ja, Herr, oder ja, Vater, aber nicht auf keinen Fall, Herr. Das ist ja ein Widerspruch in sich, das beißt sich doch. Ja. Das ist so, ja, wie wenn ich als Lehrling zu meinem Chef, der 40 Jahre älter war, gesagt hätte, du bist der Chef, aber ich mache nicht, was du sagst. Er sagt, okay, dann ja, hab einen schönen Tag, geh nach Haus. Ja. Das, ja, Petrus war das so unmöglich, auf keinen Fall, Herr. In meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Petrus war ein echter und überzeugter Jude. Niemals hat er sowas getan. Keinen Ausrutscher. Er war da ganz gehorsam. Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal heraus. Was Gott für unrein erklärt hat, was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein. Also er hat das gesehen, er hatte gehört, schlacht und iss, und jetzt kommt die Stimme nochmal und gibt eine Erklärung. Gott ändert gerade etwas. Ja? Deshalb oben auch die Veränderung vom Titel, Küstengebete, Gott hört und verändert. Nicht Gott verändert sich, sondern Gott verändert die Leute, die beten. Das kann uns auch passieren. Meistens, wenn man um eine dringende Veränderung bittet für irgendjemand anders, meistens wird man zuerst selber verändert. Das kommt öfter vor. Bei Petrus auch. Wir wissen ja nicht, was Petrus gebetet hat. Vielleicht war er gerade noch am Anfang bei der Anbetung. Vielleicht hat er auch gedacht, im letzten Vers vom vorherigen Kapitel steht ja, er war schon viele Tage dort. Vielleicht hat er auch gedacht, jetzt könnte endlich mal wieder was passieren in Joppe. Ja? Er hat ja einen vom Tod auferweckt und jetzt war er viele Tage dort und es war vielleicht ein bisschen eintönig geworden, für was ja nicht. Auf jeden Fall, das alles geschah dreimal. Dreimal. Das hatte Petrus schon öfter. Dreimal hat er Jesus verleugnet, dreimal hat Jesus ihn gefragt, hast du mich lieb? Und dreimal sieht er das Tuch, hört die Stimme, das Ganze geschah dreimal. Petrus wollte unbedingt Jesus nachfolgen und ihm war klar, das hier ist von Gott. Ich muss umdenken. Ich habe mein ganzes Leben sowas noch nicht gegessen. Aber es geht hier sicher noch um was anderes. Während Petrus noch darüber rätselte, was die Vision wohl bedeuten sollte, also er hatte noch keinen Durchblick, für ihn war nicht klar, was das meint. Wir wissen das, weil wir die Geschichte ja schon mal gehört haben. Zumindest eine Reihe von uns. Er wusste es nicht. Da standen die Männer des Cornelius, die Cornelius geschickt hatte, schon vor dem Tor. Die waren also schon da. Gott hat mir das wirklich wieder so super zusammengewebt. Das ist vom Feinsten. Ja. Pünktlich, die waren schon da, unten am Tor, und hatten sich nach Simons Haus durchgefragt. Durch Rufen machten sie sich bemerkbar und fragten, ist hier ein Simon zu Gast, der Petrus genannt werde? Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes ihm sagte, pass auf, Das sind drei Männer, also wirklich, er war auf der Dachterrasse und die anderen waren unten vorm Tor. Wirklich da, er hätte außen runterschauen können und hätte die Männer gesehen. Das sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf, geh nach unten, du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging jetzt zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht, was führt euch zu mir? Also wir bekommen wirklich die Geschichte haarklein erzählt. Ja? Der Geist Gottes sagt ihm sogar, dass er aufstehen soll und nach unten gehen soll. Ich meine, also Petrus bekommt manchmal wirklich Detailanweisungen. Der Hauptmann Cornelius, sagten sie, also er ist jetzt schon unten, begegnet ihnen, ein gerechter, gottesfürchtiger und bei den ganzen jüdischen Bevölkerung angesehener Mann hat uns geschickt. Er ist von einem heiligen Engel angewiesen worden, also nicht Cornelius Idee, sondern ein Engel hat Cornelius angewiesen und Petrus hat gerade erlebt, dass Gott ihn durch den Geist Gottes anweist, was er zu tun hat. Und dann hat es bei Petrus ganz sicher geklickt. Wenn sowas passiert, wenn zwei ganz unterschiedliche Geschichten zusammenkommen und man merkt, Gott wirkt da, Gott wirkt hier und ich bin beteiligt, dann muss man wach sein, hellwach. Denn dann hat Gott etwas vor und es muss dann weitergehen. Von einem heiligen Engel angewiesen worden, dich in sein Haus holen zu lassen, um zu hören, was du zu sagen hast. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für Quartier. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder oder Geschwister aus Joppe begleiteten sie. Soweit das Gebet in Joppe. Kurz Zusammenfassung. Ja, Petrus betete in Joppe. Gott hörte ihn, natürlich. Ja, aber Petrus hat auch gemerkt, dass er ihn hört. Petrus bekommt eine dreimalige visionäre Belehrung. Das ist schon intensiv. Ja? Also einmal mit dem Tuch, zweimal und immer noch mit der Anweisung, was ich für rein erklärt habe, halte du nicht für unrein. Der Geist sagt, Gottes Geist Gottes sagt ihm, was zu tun ist und schön, Petrus gehorcht. Gleiche Ausgangslage wie bei Cornelius. Jetzt ein bisschen eine Übertragung auf uns. Gott hört Gebete und sieht alles. Und das tut er auch heute noch. Und ich habe vergangene Woche dieses Buch durchgelesen. Das passiert mir selten in meinem Leben. In etwas mehr als einer Woche ein Buch von dieser Dicke. Für manche kein Problem, für mich eine Herausforderung. Ich bin sogar nachts einmal aufgestanden. Ein Teil habe ich in Bruck auf dem Hauptplatz gelesen. Und ich muss gestehen, das ist nicht das Gleiche, ob ich das zu Hause im Wohnzimmer lese oder in Bruck auf dem Hauptplatz. Weil es dort viel herausfordernder ist. Denn ständig wird hier davon geredet, dass Jesus Menschen erreichen will. Und in Bruck auf dem Hauptplatz im Sonnenschein waren viele Menschen um mich herum und ich musste immer wieder schauen, will er jetzt durch mich jemand erreichen? Und bin ich bereit, jemand anzuquatschen? Spannend. Ist mir nicht so gelungen und für die einen, für die ich besonders gebetet habe, die kamen dann auch nicht bei mir vorbei. Also irgendwie, ja. Aber ihr könnt das mal versuchen. Lest mal ein evangelistisches Buch auf dem Hauptplatz. Ja, das ist nicht gleich wie zu Hause im Sessel oder gar noch nachts, wo schon ganz klar ist, mich muss niemand anrufen, zwischen 3 und 4 ist das unanständig und so. Aber ein Beispiel aus diesem Buch. Gott hört Gebet und sieht alles. Matthäen hatte David von seinen Waldspaziergängen erzählt. Das spielt in Afghanistan. Worauf sein Freund, der David, ihm versprach, darum zu beten, dass seine Stunden in dem einsamen Hochtal ihn näher zu Gott bringen möchten. Der Matthäen war Afghane oder ist Afghane und er wünschte sich Frieden. Und der David, der hat gesagt, Frieden kann nur der Friedefürst bringen. Und er hat gesagt, was ist mit dem Friedefürst? Und David hat gemerkt, der ist noch nicht so weit, dem kann ich noch nicht alles erklären. Und er hat gesagt, ich bete für dich, dass Gott dir da irgendwie was zeigt. Da mehrere Urlaubstage vor ihnen lagen, hatten die beiden Männer bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, aber Matthäen fühlte sich erstaunlich frisch, als er früh am nächsten Tag aufstand und sich auf den Weg zu seinem Lieblingsplätzchen machte. Die frische Luft gab ihm noch mehr Energie, als er aufwärts stieg. Er spürte die Kraft, wie Kraft seine Seele durchströmte, und als er zu seinem Wacholderhain, da ging er immer wieder hin, das war so einer seiner Lieblingsplätze, dorthin kam. Er blieb stehen, hob die Arme, um Allah für das Leben zu danken. Er schloss die Augen, aber bevor er das erste Wort des Dankes formulieren konnte, spürte er etwas. Noch bevor er die Augen wieder öffnete, wusste er, er war nicht allein. In der Mitte des ungefähren Kreises von diesen 6 Wacholdersträuchen stand ein Mann in einem weißen Gewand. So weit weg vom Hauptweg, jemand zum Begegnen, das verhieß in dieser Gegend eigentlich nichts Gutes. Doch statt Angst strömte tiefer Friede durch Matthäens Körper. Er kannte das Gefühl sofort als das, was David ihm in einem Bibelvers vorgelesen hatte. Und noch bevor der Fremde sprach, wusste Matthäen, das ist Jesus. Er hatte Jesus vor sich. Zutiefst faszinierte Matthäen von all dem Licht, das jetzt von dem Gewand des Mannes ausstrahlte. Es war hell, aber nicht grell. Er konnte es gerade noch anschauen, ohne zu blinzeln. Dann sah er die Augen des Mannes und konnte nicht mehr wegsehen. Mehrere Minuten lang unterhielten sich die beiden wie zwei gute Freunde. Matthäen fühlte sich, als ob der andere sein ganzes Leben schon gekannt hätte. Was ja auch stimmte. Nichts schien dem anderen verborgen zu sein, und das war auch gar nicht nötig. Selbst ein so friedfertiger Mensch wie Matthäen hatte Dinge getan, derer er sich schämte. Aber das war plötzlich kein Problem. Wichtig war allein, dass Jesus da war. Auf dem Rückweg am Nachmittag schienen Matthäens Füße zu schweben. Fast ein Dutzend Mal fragte er sich, ob er das nur geträumt hatte. Und jedes Mal erwiderte sein Herz, nein, es war tatsächlich so. Er hatte nicht nur Angst, dass die anderen Zweifel an seinem Verstand und seiner Treue zum Islam bekämen, sondern auch, da er ein wenig abergläubig war, dass Jesus nicht mehr wiederkommen würde, wenn er das Geheimnis prompt verriet. In der Nacht lag er wach und ließ jeden Augenblick der Szene noch einmal Revue passieren. Sollte er David schon davon erzählen? Am nächsten Morgen ging er wieder in den Wald. Er hoffte wohl besser nicht, dass Jesus ein zweites Mal kommen würde. Nicht, dass der Zauber von gestern von der Enttäuschung von heute überschattet würde. Doch Matthäens neuer Freund enttäuschte ihn nicht. Da waren die Wacholder und da stand auch schon Jesus und wartete auf ihn. Sie redeten miteinander genauso wie am Tag zuvor, und die Worte des Mannes im weißen Gewand drangen tief in Matthäens Herz. Bei ihrem dritten Stelldichein im Wald fingen Jesus und Matthäen über das Thema zu reden an, das Matthäen vor fast einem Jahr hier in den Wald gebracht hatte. Jesus versicherte Matthäen seiner Liebe. Und dann sagte er 3 Sätze, die das Leben des Afghanen für immer verändern sollten. Matthäen, du möchtest Frieden. Doch der Friede in dieser Welt ist immer nur vorübergehend. Bleibenden Frieden bekommst du erst, wenn du den Friedefürsten liebst. 3 Monate lang begegnete Matthäen jeden Tag Jesus. Ja. Er macht, was er will, mitten in Afghanistan. Ganz egal wo. Und der Mann vom Himmel machte mit dem friedliebenden Afghanen das, was er schon mit den Menschen gemacht hat, die ihm in biblischer Zeit begegnet waren. Er forderte ihn auf, ihm nachzufolgen. Das war ein Beispiel aus dem letzten Jahrzehnt. Und dieses Buch ist eben voll davon, von Träumen und Visionen unter Muslimen. Das scheint im Moment für eine bestimmte Zeit, man weiß noch nicht wie lang, aber die Leute hier, die haben das gründlich untersucht und er schreibt nur Geschichten auf, die wahr sind. Soweit er das herausfinden kann, die sind wahr, die hat er abgeklopft. Und das ist im Moment ein Wirken Gottes, völlig übernatürlich, und er ist natürlich nicht aufzuhalten. Es geschieht in Mekka. Menschen rennen gehen um diese Kaaba und währenddessen erscheint ihnen Jesus. Ja? Und der saudi-arabische Staat macht alles dafür, wirklich, dass kein Nicht-Muslim nach Mekka hineinkommt. Da gibt es Passkontrollen, da gibt es eben auch Religionskontrollen, da kann man nicht einfach hin. Mekka ist nur für Muslime. Das muss rein sein von Christen. Aber Christus, der auferstandene Herr, den kann man doch nicht durch Grenzkontrollen oder irgendwas aufhalten. Der kommt da mitten hinein. Der begegnet den Menschen. Da unterhalten sich zwei, während sie rumgehen, darüber, hast du auch von ihm geträumt? Ja, schon eine ganze Woche. Ja? Jesus will diesen Menschen begegnen. Und natürlich ist das gefährlich, dort von Jesus zu erzählen. Ja? Aber was heißt gefährlich? Das war es ja damals auch. Petrus war schon im Gefängnis gewesen. Gott hört Gebet und sieht alles. Und zu seiner Zeit greift er in seiner Weise in die Welt, in die Weltgeschichte, in die Geschichte, in die kleine Geschichte ein. Ja, deshalb dieses eine Beispiel. Es sind mehr drin, ich könnte mehr vorlesen, lasse ich aber jetzt. Mich hat es berührt, ihr habt das gemerkt, wie Jesus handelt. Und damals, wir wissen ja nicht, ich hätte natürlich gern gewusst, wie viele Monate hat Cornelius schon gebetet. Steht nicht da. Es steht da, er betete jederzeit oder alle Zeit oder die ganze Zeit oder ja, hat schon oft gebetet. Und eines Tages, da war es soweit, ja, dass Gott eingreift. Wir kennen seinen Zeitplan nicht. Und das ist oft schwer für uns. Aber das soll uns nicht bedrücken, sondern ermutigen. Bleiben wir dran. Petrus hat sicher auch schon oft gebetet. Und an diesem Tag war es dran. Gott griff ein. Gott redet in Caesarea, einen Tag später in Joppe. Und dann geht die Geschichte weiter. Ja. Gott gebraucht seine Leute. Auch interessant. Das ist hier interessant. Der Engel erklärt dem Cornelius nicht das Evangelium. Hatten wir schon öfter. Bei Philippus war das gleich. Sondern der Engel sagt nur, du musst dahin schicken, ja, zu dem Petrus. Der wird dir das erklären. Und das ist hier im Buch ebenso interessant. Es ist niemand da drin, ja, der abends einschläft, nachts einen Traum von Jesus hat und morgen als Christ aufwacht. Manche träumen Ortsnamen, manche träumen Straßenschilder, manche träumen Personen, die sie dann suchen müssen. Manche wochenlang oder tagelang suchen sie auf dem Markt eine Person, bis dass sie den wiedererkennen. Und wissen, der muss mir jetzt sagen, wie ich Jesus finde. Und das ist genau gleich wie damals. Petrus musste nach Caesarea. Gott braucht seine Leute. Kein Mensch ist unrein, also grundsätzlich von Gottes Gemeinschaft ausgeschlossen. Kein Muslim, kein Hindu, kein Buddhist, kein Mensch, kein Heide. Damals war das Thema letztlich wir. Petrus wäre niemals nach Österreich in ein Haus gegangen. Also erstens zu weit, aber vor allem auch, damit hat er nichts zu tun. Er sagt, ich habe niemals etwas Unreines gegessen. Und das heißt auch, ich habe niemals ein unreines, sprich ein heidnisches Haus betreten. Niemals. Und das ändert Gott gerade. Der Schluss. Ihr wisst ja, sagt er, also jetzt ist Petrus bei Cornelius und Er kommt dort an. Ihr wisst ja, sagt er zu ihnen, dass es für einen Juden nicht erlaubt ist, engen Kontakt mit einem Nichtjuden zu haben oder ihn gar zu besuchen. Aber was macht Petrus gerade? Er besucht sie. Es ist verboten, aber er tut es. Doch Gott hat mir gezeigt. Unmissverständlich. Dreimal, es gab keine Irritation, es war klar. Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen als unrein oder unberührbar zu betrachten. Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Nun möchte ich fragen, warum habt ihr mich denn gerufen? Da ist die Geschichte dann wieder so herrlich normal. Ja? Man wird irgendwo hingerufen und weiß noch nicht, worum es geht. Ja, worum geht es denn? Okay, jetzt nächster Abschnitt. Cornelius erwiderte, vor 4 Tagen betete ich den halben Nachmittag. Oh, das muss ich doch noch erwähnen. Wann haben wir das letzte Mal einen halben Nachmittag gebetet? Schade, wir sind zu beschäftigt, um einen halben Nachmittag zu beten. Cornelius hat er auch nicht nur frei. Er wird sich das irgendwie die Zeit abgespart haben, um zu beten. Er wollte mehr von Gott wissen. Er hatte irgendein dringendes Anliegen. Plötzlich stand ein Mann in einem leuchtenden weißen Gewand vor mir und sagte, Cornelius, Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Schick Boten nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber namens Simon, dessen Haus direkt am Meer liegt. Die Geschichte kennen wir schon, aber das ist auch Orient, man erzählt das nochmal. Ja? Man hat die Zeit und so war das. Ja? Da habe ich sofort einige Leute zu dir geschickt und es ist sehr schön, dass du gleich gekommen bist. Nun sind wir hier vor Gott versammelt. In dem Haus eines Heiden sagt der Heide, ja, oder der gottesfürchtige Heide, sagt, wir sind hier vor Gott versammelt. Für ihn war klar, Gott macht da keine Unterschiede. Denn der Engel war ja schon zu ihm gekommen, hat ja schon gesagt, jetzt geht ein Schritt weiter, es gibt was Neues. Um all das zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Da ist unser Predigtext leider für heute zu Ende. Das werden wir nächste Woche hören, was Gott ihm aufgetragen hat. Ja? Also Petrus plus X, die Männer oder die Leute kennen wir ja nicht, und Cornelius plus X, ja, und alle sind gespannt, was Gott tun wird. Und ja, ich wünsche uns und euch solche Situationen, wo wir merken, Gott fängt an zu wirken und das ist wie so beim Strickmuster und man weiß noch nicht, wie die nächste Reihe wird. Und wann geht das los? Geht das heute schon los? Müssen wir nochmal Gebetsgemeinschaft machen? Ja, wann? Es ist ja noch völlig offen. Ja, in der Situation hier wissen die noch nicht, was als nächstes passiert. Ich weiß, ihr werdet gleich heute Nachmittag den Rest der Geschichte lesen, um zu wissen, was dann passiert. Ja, aber ja, wir stehen noch davor. Und da eine Einladung, passend zu unserem Thema hier, ja, Küstengebete, wir könnten auch mal sagen Kapfenberger Gebete, Dienstagabend, 19 Uhr, Gebetsabend. Die meisten haben es, glaube ich, schon in der Gruppe gelesen, ja, dass wir unseren Gott bestürmen, zu ihm kommen, ihn anbeten und ihn bitten, dass er in Aktion tritt. Hier, ja. Ich bin überzeugt, er hat noch Ideen. Amen.